helfen will in persönlichen Fragen und der auch diese Gemeinde weiter segnen will. Wir rechnen mit dir. Amen. Wir haben Anfang letzten Jahres eine Strukturreform in unserem Bund durchgeführt. Fritz Weidemann hat das schon kurz erwähnt. Und seit dieser Zeit bin ich nun unterwegs in unseren Gemeinden. Und ich finde es richtig großartig, 15 Monate lang immer andere Gemeinden kennenlernen zu können. Sie können sich gar nicht vorstellen, wir haben ja ein Buch, typisch FEG. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen? Gut, Punkt, Pluspunkt, ja. So. Aber wie unterschiedlich diese typisch FEG-Gemeinden auch in unserer Region sind. Es gibt da keine 0815-Vorgabe oder so. Und ich merke, dass die Gottesdienste auch total unterschiedlich durchgeführt werden und auch von ihrer Atmosphäre hier ganz unterschiedlich wahrgenommen werden. Es gibt Gottesdienste, wo Jesus angebetet wird und man auch eine sehr herzliche Gemeinschaft erfährt, die wirklich inspirierend sind, und andere, die ziehen sich dann wieder ein bisschen so schleppend hin und das ist manchmal mühsam in dem Miteinander. Man merkt, es ist eigentlich keine Einheit da und man ist beschäftigt mit sich und den Problemen und den Fehlern anderer. Wo würden Sie sich hier einordnen? Das ist auch jetzt nicht die Frage. Gruppe 1 ist ja logisch. Ne? Woran liegt das, dass das so unterschiedlich ist? Und mich beschäftigt diese Frage immer mehr. Liegt das an den Leuten, an dem Bundesland? Ich denke mal, es gab schon immer Gemeinden im Lauf der Zeit, die es mit sich und ihren Mitgliedern und den Leitungsstrukturen, was es auch immer gibt, schwer hatten. Es gab schon immer Christen und Gemeinden, die irgendwann müde geworden sind. Wenn nach dem Gläubigwerden der ersten Christen und vielleicht nach der Gründung der Gemeinde irgendeine Phase eintritt, wo Menschen mehr deprimiert sind und nicht mehr die Herrlichkeit Jesu sehen, seine Liebe zu uns und seine Wiederkunft. Nun ist für diesen Tag, für Palmsonntag, uns auch ein Bibelabschnitt gegeben, der Christen in der zweiten Generation anspricht, die also in Bedrängnis hineingekommen sind und durch Leiden gehen mussten und wo ihr Glaube nicht mehr ganz so frisch ist wie am Anfang und wo sie auch manche Nachteile vielleicht dann auf sich nehmen mussten und Niederlagen erleben mussten und in sich Resignation spüren. Ich weiß nicht, wie es einzelnen von Ihnen hier in Wiesloch-Walldorf geht, dass die Gemeinde insgesamt noch sehr frisch ist, das spürt man. Und ich hoffe, das bleibt noch viele Jahre so. Aber ich merke, dass Gemeinden von diesem Bacillus der Depression oft heimgesucht werden. Ich war in den letzten Tagen bis gestern in Essen zu einer Konferenz. Und ich bin dort untergebracht gewesen im Berufsförderungszentrum. Und ich muss sagen, es war für mich deprimierend. Kommt jemand aus Essen? Es war eine schmutzige Gegend dort und es lag so viel Müll rum und Lärm und alles. Und diese Typen, die mir dort begegnet sind, zum Teil waren es wirklich heruntergekommene Leute und finstere Typen. Und ich habe dann auch an einem Abend mal wirklich Angst gehabt, da einkaufen zu gehen bei Lidl, weil ich da so eine Gruppe anderer Leute davor sah. Also es war wirklich schwierig, es hat mich heruntergezogen. Und gestern Morgen bin ich dann zu einem Frühstück in die 7. Etage in diesem Haus hochgefahren und ich konnte dann mehr von oben aus einen Blick riskieren auf diese Umgebung. Es war so ein bisschen nebelig für heute, aber dann sah ich dann auch all diese Häuser und einzelne Menschen. Und ich habe von dieser Perspektive aus auch wieder neu Gott gesehen und Jesus und habe gedacht, Jesus, du liebst eigentlich diese Stadt und diese Menschen hier. Und wenn du sie liebst, brauche ich kein schlechtes Gefühl zu haben. Du bist ja eigentlich heruntergekommen hier und bist auch für diese Leute gestorben. Bitte öffne mein Herz für diese Menschen. So ähnlich muss es wohl auch der Gemeinde gegangen sein, an die der Hebräerbriefschreiber nun diesen Brief schickt. Ich möchte gerne lesen, Hebräer 12, 1 bis 3. Hebräerbrief, Kapitel 12, 1 bis 3. Weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns beschwert, auch die Sünde, die uns ständig umstrickt. Lasst uns mit Ausdauer in dem Wettkampf laufen, der uns bestimmt ist, und dabei auf Jesus sehen, den Begründer und Vollender des Glaubens. Dieser hat wegen der Freude, die ihn erwartete, die Schande nicht geachtet, das Kreuz erduldet und sich dann zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt. Denkt an den, der so viel Widerspruch von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut nicht sinken lasst. Was hilft uns, damit unser Glaube frisch bleibt, auch in der zweiten, dritten Generation? Der Blick auf Jesus, so wäre die Überschrift, der Blick auf Jesus bewirkt dreierlei. Erstens die richtige Konzeption. Die richtige Konzeption. Hier ist ja ein Bild gebraucht von dem Hebräerbriefschreiber von der Rennbahn, also einem Stadion, was in damaligen Zeiten sehr üblich war in den größeren Städten, ein Wettkampfplatz also. Sehr geläufig, Paulus gebraucht dieses Bild auch mal im Korintherbrief oder an die Philipper in seinem Brief. Und die Ränge sind voll besetzt, die Ränge in diesem Stadion, voll von Zuschauern, von Zeugen. Eine Wolke von Zeugen, so heißt es mal. Und die Gemeinde hier in Wiesloch-Walldorf hat auch eine Wolke von Zeugen um sich, die genau beobachten, wie die Gemeinde sich entwickelt. Also damit meine ich jetzt nicht mich selbst, sondern zum Beispiel die Muttergemeinde in Heidelberg, die genau beobachtet und sich freut an allen Fortschritten und an allen Segnungen. Die Gemeinden hier in der Umgebung beobachten das sicher auch und freuen sich hoffentlich. Zum Teil der Bund beobachtet das, die Wolke von Zeugen. Und dann ist da diese Arena, eine Rennstrecke, wo die Wettkämpfer dann laufen, Sportler sind angetreten, zum Beispiel zu einem Wettkampf. Und hier handelt es sich nicht so um einen Kurzstreckenlauf, so 50, 100 Meter, sondern wirklich um einen Langstreckenlauf. 1000 Meter, 3000 Meter, Marathonlauf vielleicht. Und diese Menschen laufen nicht nur, um dabei zu sein, sondern sie laufen, um das Ziel zu erreichen, den Pokal zu erringen. Christen sind unterwegs zum Ziel. Die Christen im Neuen Testament haben irgendwie eine besondere Bezeichnung. Ich weiß nicht, ob Sie es schon mal gehört haben. Sie werden ja nicht nur Christen genannt, sondern sie werden auch Menschen des Weges genannt. Menschen des Weges. Also Jesus ist der Weg, Menschen des Weges. In der Nachfolge und unterwegs sein, Nachfolge, Wettlauf, das gehört einfach dazu. So, deshalb Vers 1. Lasst uns einfach mit Ausdauer in dem Wettkampf laufen, der uns bestimmt ist. Das ist die Konzeption. Uns ist etwas bestimmt, unsere Lebensbestimmung. Gott will das so. Unsere grundlegende Konzeption für unser Leben, wir sind berufen, Jesus nachzufolgen bis zum Ziel hin. Und das ist ein Kampf. Es ist kein Zuckerschlecken. Es ist kein Spaziergang. Stimmen Sie zu? Christ sein? Ist manchmal sehr auf Höhenlagen angesiedelt, aber oft wirklich ein Kampf. Ich betone das, weil es manchmal auch ganz anders läuft. Dass Christen ihre Nachfolge mehr so als Wohlfühlerlebnis verstehen. Und weil sie manchmal auch sich unter diese Wolke von Zeugen mischen, von Zeugen aus der Gegenwart und aus der Vergangenheit, die also schon gestorben sind, die auch uns weiter vielleicht beobachten. Das heißt, dass auf diesen Zuschauerringen auch Leute im Trikot sitzen, obwohl sie gar nicht dahin gehören. Läufer, die eigentlich unterwegs sein sollen. Kämpfer, die sich dann aber niedergelassen haben, völlig konzeptionslos eigentlich sind. Sie laufen hier hin und dort hin und begrüßen mal den einen oder anderen und winken dann einander auch zu und schütteln die Hände und gehen dann mal auf den Rasen und pflücken die Blümchen und lassen sich die Waden massieren für ihren Einsatz und hören auf gute Ratschläge von anderen Leuten und schließen da schnell so einen Werbevertrag ab und träumen von ihrer Anerkennung und weil die Zeit so lange wird, essen sie mal einen Hamburger zwischendurch und reden mit vollem Mund von dem Kampf und dem Sieg. Aber sie gehen nicht wirklich runter. Sie sitzen da und jubeln mit und bringen so ein paar Schlachtrufe über die Lippen und Halleluja-Songs und Siegesfanfaren. Nur keiner nimmt sie ernst, weil sie nicht dort unten vor Ort sind. Ich sage es nochmal ausdrücklicher, das sind oft Christen, die auf allen Hochzeiten tanzen, die überall hinlaufen, sehen und gesehen werden, so das ist ihre Motivation, auf Schulungen und Seminaren, Kongresse, so wie ich in der letzten Woche, aber die das eben so als ihren Lebensinhalt verstehen und sich seelisch massieren lassen wollen. Sie haben keine göttliche Konzeption für ihr Leben. Was sie haben, sind oft menschliche Konzepte, von denen sie leben. Und das ist grundlegend etwas anderes. Kurzfristige Konzepte. Zum Beispiel 3 Schritte zum erfolgreichen Christsein, 5 Wege, Gott zu erleben, 7 Tipps zum Leben aus der Fülle. Alle solche Konzepte. Und man kann sich ja auch innerlich daran bereichern, aber es prägt nicht wirklich mein Leben in der Nachfolge Jesu. Es gibt es auch gemeintlich solche Konzepte so aus der Tasche. Konzepte für Gemeindegründung, Gemeindeaufbau und persönliche Evangelisation, erhörliches Gebet und vollmächtige Seelsorge und alles das. Ich habe auch etliche dieser Bücher gelesen. Kein Problem damit, nur es ersetzt nicht die Konzeption. Wenn wir dabei bleiben, essen wir nur Hamburger. Fertigkonzepte. Sie machen uns satt und schläfrig und wir haben den Mund voll, aber keiner nimmt uns ernst. Warum? Warum ist das so? Ich denke, dass wir im Augenblick in einer Zeit der Rezession leben, aber auch in der geistlichen Rezession, nicht nur finanziell. Und dass wir geistlich manche Dinge nicht mehr in der Hand haben. Dass uns vieles wertlos geworden ist, wirklich an Wert verloren hat. Der Glaube zum Beispiel oder die Liebe Gottes oder die Gnade Gottes. Wir singen davon, aber es lässt uns kalt. Die Vergebung. Die Nachfolge ist eine geistliche Rezession, auch in unseren Gemeinden. Und wir haben diese göttliche Konzeption verloren. Wir haben sie nicht mehr verinnerlicht. Wir folgen ihr nicht mehr für unser Leben. Paulus sagt mal, kein Kriegsmann verwickelt sich in Alltagsgeschäfte. Aber in einigen Gemeinden und bei einigen Christen ist das so, dass wir uns gerade in diese Alltagsgeschäfte hinein verwickeln, dass sie ihre Blüte erfahren, dass wir unser Leben, unsere Persönlichkeit entwickeln wollen. Das steht hoch im Kurs. Und ich habe jetzt nicht den Büchertisch inspiziert, aber manche Bücher, die angeboten werden seit einigen Jahren, gehen genau in diese Richtung. Dass wir lauter Wohlfühlprodukte anbieten und kaufen, aber nicht mehr dasjenige, was uns im Leben weiter nach vorne hilft, sondern das, was uns im Augenblick unsere Sehnsucht vielleicht stillt. Und auf Dauer helfen diese kleinen Konzepte nicht. Sie versagen und wir werden frustriert und wir ziehen uns zurück auf die Ränge und lassen uns dort nieder und sagen, ich habe schon immer gleich gewusst, das hilft auch nichts. Die Frustrierten sitzen oft auf diesen Rängen. Ich weiß nicht, ob es das hier schon in der Gemeinde gibt, aber Leute, die dann anfangen zu sagen, das habe ich schon alles versucht und das funktioniert nicht und eigentlich solltet ihr meinen Ratschlag vielleicht auch befolgen und dann fangen sie an zu diskutieren und kommentieren und zu kritisieren. Vers 1 und 2. Lasst uns laufen in dem Kampf, aufsehen zu Jesus, denn er ist der Anfänger und Vollender. Aufsehen auf Jesus heißt wissen, er hat den Anfang gemacht. Er ist derjenige, der die Grundlage gelegt hat, den Startschuss gegeben hat. Aufsehen auf Jesus ist auch zu wissen, er ist der Vollender. Er steht am Ende, am Ziel mit der Siegesflagge. Und er wird einmal meinen Lauf abwinken und sagen, das hast du gut gemacht. Schön, dass du angekommen bist. Nur die Strecke dazwischen, die müssen wir laufen. Paulus sagt mal, ich bin noch nicht schon am Ziel angekommen. Ich laufe noch weiter. Ich habe es noch nicht ergriffen. Ich jage nach diesem vorgesteckten Ziel den Siegespreis der himmlischen Berufung. Das ist die Konzeption Gottes. Leben im Dienst, brauchbar für ihn und von ihm mit einem Preis ausgezeichnet werden. Und ich sage das so offen, weil der Unterschied zwischen einer Gemeinde in der ersten Generation und einer Gemeinde in der zweiten Generation ist nicht groß und er hat oft einen fließenden Übergang. Meine Beobachtung ist, dass vielen Gemeinden unseres Bundes wirklich dieses Ziel verloren gegangen ist und dass wir immer nur mit uns und unseren Vorstellungen beschäftigt sind, mit unserer Lust und Unlust und unserer Stimmung und Misserfolgen. Fritz Weidemann ist ein begabter Gemeindegründer und ich hatte das Vorrecht, auch in Würzburg eine Gemeinde mitgründen zu dürfen, Tochtergemeinde unserer Muttergemeinde auch, die City Church in Würzburg. Und ich habe das auch so miterlebt. Es war eine große Freude für mich, diese Gemeinde dann auch wachsen zu sehen. Aber am Anfang, nach einem Vierteljahr, hatten wir eine tiefe Krise bei uns im Gründungsteam. Wir haben gemerkt, dass wir miteinander als Gründungsteam nicht klar kamen. Wir haben uns bewegt um einzelne Fragen der Aufbauarbeit, welche Art von Gottesdiensten wir haben sollen, ob man nun beim Lobpreis aufsteht oder nicht und mit welchen Leuten wir zu tun haben und wie diese Leute aussehen. Und wir haben immer nur um diesen Menschen, den wir erreichen wollten, sind wir gekreist und um uns, wie wir ihn wohl erreichen. Und nun gab es also sehr verschiedene Konzepte, die die Einzelnen hatten, mitgebracht hatten in unserem Gründungsteam. Und wir kamen nicht auf einen gemeinsamen Nenner. Und wir haben gemerkt, wir haben die Mitte verloren, die Mitte. Und wir haben uns das bewusst gemacht, was wir eigentlich verloren haben, nämlich Jesus als Zentrum. Das haben wir alle gewusst, dass er das Zentrum ist. Aber in der Praxis waren wir nicht wirklich um ihn geschart. Wir haben nicht auf ihn gesehen. Dann haben wir uns das klar gemacht in einem engeren Kreis und haben gesagt, wir müssen Jesus wieder mehr in den Blick bekommen, jeder persönlich, dass wir uns um ihn scharen und dass wir unsere Beziehung zu ihm stärken und dass das Auswirkungen haben soll auf unser eigenes Leben. Und dann haben wir voreinander Rechenschaft abgelegt. Wie sieht denn dein Leben mit Jesus aus? Wie erfährst du ihn in der vergangenen Woche? Und dann ist das weiter in einem konzentrischen Kreis dann auch in die Hauskreise hineingegangen und in die Gemeinde. Und ganz außen war dann, dass wir aus dem Leben mit Jesus heraus die Menschen in unserer Umgebung erreichen wollten. Das ist für uns zum entscheidenden Erlebnis geworden. Der Blick auf Jesus in der Mitte hat plötzlich alles andere verändert. Diese Problemchen, die wir vorher hatten, wurden eigentlich gegenstandslos, sekundär. Und deshalb gibt es diese Passionszeit, der Blick auf Jesus, zu sehen, was hat es Jesus gekostet, um mich zu erlösen? Warum musste er eigentlich sterben, doch um mich aus meiner Selbstbezogenheit heraus zu retten? Und wir können nicht auf den Rängen sitzen und Beifall klatschen oder auch kritisieren, wenn wir nicht selbst laufen und kämpfen. Jesus gab alles für uns. Warum sollten wir unser Leben ihm nicht neu zur Verfügung stellen? Gott zu dienen, Jesus zu ehren. Mein Leben soll in sein Bild verwandelt werden. Das gehört zu dieser Konzeption. Und es gehört auch dazu, dass wir Salz und Licht in der Umgebung sind. Dass wir unsere Umgebung verändern im Namen Jesu. Dass wir das Reich Gottes hineinbringen in diese Städte, Wiesloch, Waldorf und Umgebung. Und dass wir durchhalten bis zum Ziel. So, das war das Erste. Der Blick auf Jesus verschafft eine richtige Konzeption. Und dann können wir manche kleinen Konzeptchen vergessen. Zweitens, eine gesunde Konstitution. Eine gesunde Konstitution. Haben Sie noch eine Konstitution? Sonst können wir vielleicht das Fenster irgendwo ein Fenster öffnen. Und dann kriege ich ein bisschen mehr Luft. Keine Ahnung. Danke. Vielen Dank. So, das gehört auch dazu. Haben Sie mal nachgedacht, wie Ihre körperliche Konstitution ist? Wenn man sich betrachtet, merkt man manchmal, dass man vielleicht so ein Bleigewicht mit sich rumschleppt oder so. Und so ein Check-up ist dann ganz gut. Meine körperliche Verfassung ist vielleicht nicht mehr ganz so gut wie vor ein paar Jahren. Und die geistliche Konstitution ist mindestens genauso wichtig. Die Funktion meiner geistlichen Organe, meine Hörfähigkeit auf Gott, mein Gewissen, mein Kräftehaushalt, meine geistlichen Muskeln, ob ich eigentlich noch ein bisschen Saft von dem Weinstock bekomme. Wie ist unsere geistliche Konstitution? Im Prinzip sind wir gut ausgestattet von Gott. Wir haben den Heiligen Geist bekommen, können Frucht schaffen und die Gaben des Heiligen Geistes haben wir. Aber was kommt zur Geltung? Und manchmal frage ich mich, wenn ich Gott nicht erlebe, bremst mich was? Habe ich so einen Bremsklotz, den ich mit mir rumschleppe? Und das ist der Gedanke, auch hier, den der Hebräerbriefschreiber hat, wenn er in Vers 1 schreibt, lasst uns ablegen, was uns beschwert. Auch die Sünde, die uns ständig umstrickt. Manche Christen sind jahrelang in der Nachfolge Jesu, aber sie merken vielleicht noch nicht mal, dass sie von irgendetwas gefesselt sind. Sie schleppen sich dahin. Vielleicht mit guten Dingen. Wenn Sie dieses Stadion nochmal nehmen, ich weiß nicht, wer von Ihnen sportbegeistert ist, aber bei einigen Veranstaltungen, wenn es nochmal wärmer draußen wird, gibt es ja eine ganz wesentliche Figur, die im Stadion auch rumläuft, zwischen den Rängen, nämlich einen, der so einen Handschiebewagen hat oder nochmal so was anderes, so ein Eis anbietet. Ne? Und das ist die Figur, auf die die Kinder oft dann sehnlich warten, so ein Eisverkäufer mit einem Handschiebewagen. Stellen Sie sich vor, dieser Eisverkäufer mit Handschiebewagen wäre im Trikot, wäre eigentlich ein Läufer. Und plötzlich fällt es ihm ein, ich muss auf die Rennbahn. Dann geht er mit seinem Handschiebewagen auf die Rennbahn und ist völlig deplatziert, er würde ausgebuht werden. So sind wir manchmal als Christen. Wir haben was Gutes, schleppen es mit uns rum, aber es ist deplatziert. Manchmal auch was nicht so Gutes. Vor ein paar Monaten sagte eine Mitarbeiterin einer Gemeinde zu mir, Gott hat zu mir gesprochen, dass ich mein Leitungsamt hier aufgeben soll in der Gemeinde. Sie hatte irgendeinen Bereich, weil Gott zu mir gesagt hat, du so und so, du bist zu faul in deinem Beruf. Ich möchte mich jetzt auf meinen Beruf mehr konzentrieren. Und ich habe mir das erstmal angehört und nachgedacht und wenig dazu gesagt. Diese Frau handelt mit Kosmetikprodukten im Direktvertrieb und sie meinte nun, Gott habe zu ihr gesprochen, dass sie mehr darin investieren soll. Und sie hat einen hervorragenden Dienst in der Gemeinde gemacht und sie hätte es eigentlich nicht nötig gehabt, diesen ganzen Vertrieb und sich darum zu kümmern, weil die Familie ist gut besoldet. Und ich habe mich gefragt, wer hat dir das eigentlich gesagt? Nichts gegen Kosmetikprodukte. Aber könnte es sein, dass vielleicht dein Ehrgeiz dir das gesagt hat, dass du die Mitarbeit in der Gemeinde aufgeben sollst und dich ganz um diese Kosmetikgeschichten kümmern sollst? Oder vielleicht auch der Frust in der Gemeindearbeit? Lasst uns ablegen, was uns beschwert. Das ist gar nicht so genau definiert, ob es was Positives ist oder was Negatives. Es kann auch etwas sein, was uns fasziniert und was uns ablenken will von der Nachfolge Jesu. Es kann aber auch natürlich was anderes sein. Falsche Erwartungen, die wir haben. Sie haben gestern die Nachrichten vielleicht mitbekommen, der dänische Ministerpräsident Rasmussen ist zum neuen NATO-Generalsekretär gewählt worden, nach vielem Weh und Ach, nach heftigem Widerstand der Türken, der Türkei. Warum? Rasmussen war schon im Amt, als es vor einigen Jahren diese Mohammed-Karikaturen gab. Und Rasmussen, so hat die Türkei ihm vorgeworfen, soll nicht richtig reagiert haben. Er soll also das nicht verboten haben, dass diese Karikaturen erscheinen in den Zeitungen und so. Ein Pastor hat in dieser Woche erzählt, dass er einen türkischen Bekannten gefragt hat, sagt mal, warum regt ihr euch eigentlich wegen dieser Mohammed-Karikaturen so auf? Es ist doch eigentlich lächerlich, oder? Und dieser Moslem hat dann geantwortet, aber ihr würdet euch genauso aufregen, wenn Jesus so gedemütigt würde. Und ich habe über diesen Satz länger nachgedacht, ob er richtig ist. Ich glaube, es ist ein falsches Bild, das wir von Jesus haben, wenn wir das auf diese Ebene stellen. Jesus hat sich seine ganze Erdenzeit, jedenfalls seine Dienstzeit, immer wieder neu demütigen lassen. Von Anfang bis zum Ende. Jesus wurde in den Dreck gestoßen, er wurde mit dem Teufel in Verbindung gebracht, er wurde verachtet, man hat mit ihm Intrigen durchgespielt, man hat ihm Fangfragen gestellt, er wurde verspottet, er wurde ausgelacht, nackt dahingestellt, geschlagen, ans Kreuz geschlagen. Und das ist Jesus. Sein Kreuz gehört zu Jesus, weil Jesus sich selbst gedemütigt hat und immer wieder auch in den Dreck gestoßen wurde. Und wir haben nicht diese Figur, an die wir nichts kommen lassen dürfen, sondern Jesus ist derjenige, der am Boden eigentlich liegt. Und das ist Jesus für uns als Christen. Und wenn jemand mit dem Finger auf Jesus zeigt, hat er Jesus richtig verstanden. Dann ärgerte er sich am Kreuz. Und wir könnten richtig darauf reagieren. Und das betrifft auch uns. Jesus sagt, der Jünger ist nicht über dem Meister. So wie sie mich verfolgt haben, werden sie euch auch verfolgen. Habt keine falschen Erwartungen, die ihr mit euch rumschleppt. Ihr werdet es nicht anders erleben. Deshalb sagt der Hebräerbriefschreiber, denkt an den, der so viel Widerspruch von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet. Wenn sie Jesus verfolgt haben, werdet auch ihr darunter zu leiden haben. Ihr werdet diesen ganzen Widerspruch, diese Verfolgung auch erleben. Das Kapitel vorher, Hebräerbrief 11, ist eine ganz lange Liste von Zeugen, die Märtyrer-Dasein durchlitten haben. Eine Wolke von Zeugen wird hier aufgezählt, die alle irgendwie dann geköpft worden sind oder andere Trübsal erleiden mussten. Und diese Leute umgeben uns und schauen auf uns, was wir zu erleiden haben. Manchmal sind wir sehr wehleidig und sagen, ich möchte nicht, dass ich verlacht werde. Aber es ist der falsche Maßstab, die falsche Erwartung, die wir mit uns rumschleppen. Und in dieser Situation fällt mir immer meine Familie ein, für die ich ja nur nichts kann. Meine Familie ist in den zurückliegenden 3 Generationen in Wuppertal gewesen. Dort sind wir aufgewachsen. Aber eigentlich stammen die Schmidts aus dem Sauerland. Mein Urgroßvater Robert Schmidt wohnt in Hilchenbach, war dort Malermeister. Und eines Tages kam Robert Schmidt, mein Urgroßvater, zum lebendigen Glauben. Irgendein reisender Prediger hat ihn zum Glauben gebracht. Und er hat sich dann einer Gruppe angeschlossen, von der christlichen Versammlung, von den Brüdern, und ist dann zum Pfarrer gegangen und hat gesagt, ich bin zum Glauben gekommen und möchte mich in einer anderen Gruppe anschließen. Und der Pfarrer hatte dann also nichts Besseres zu tun, als am nächsten Sonntag von der Kanzel herab zu verkündigen, wir geben mit Bedauern bekannt, dass Herr Robert Schmidt vom Glauben abgefallen ist. Ab sofort bekam mein Urgroßvater keine Aufträge mehr und er verdiente nichts mehr und musste nach Wuppertal deshalb auswandern. Das war der Ursprung. So, aber das gehörte einfach oft auch zum lebendigen Glauben dazu. Und wir merken, dass im Augenblick auch der Wind ein bisschen schärfer weht. Seit dem Christiwell im letzten Jahr werden in den Medien die Evangelikalen immer mehr als Leute dargestellt, die so ein bisschen extremistisch sind und Fundamentalisten und wie man sie auch immer bezeichnet. Und in dieser vergangenen Woche ist das in Chemnitz wieder so gewesen. Also das Christiwell und Pro-Christ haben ja von den Personen her einiges miteinander gemeinsam. Und dann gibt es da die Partei, die Linke, die dann also öffentlich einiges von sich gegeben hat. Und sie warfen Pro-Christ vor, gegen das Grundgesetz zu verstoßen, weil Pro-Christ eben gegen Evolution und Homosexualität sei. Das ist nie thematisiert.